Sie hören heute die zweite Folge von 11 Folgen des Romans Heimkehr von Toni Morrison. Frank Smart Money, vor einem Jahr aus dem Koreakrieg in die USA zurückgekehrt, gelang die Flucht nachts aus dem Krankenhaus. Oder richtiger Klapsmühle, wie Frank Money sagte. Barfuß durch den Schnee erreichte er das Pfarramt der Zionskirche. Dort nahm man ihn für eine Nacht auf. Warum er in die Irrenstation eingeliefert wurde, diese Frage von Reverend Locke, konnte Frank Money nicht beantworten. Vielleicht, weil er mal wieder durchgedreht war, nachdem er getrunken hatte. Er wollte nach Georgia, sagte er. Nach seiner Entlassung aus der Armee nach dem Koreakrieg wollte er nach Lutes zurück zu seinem Heimatort. Aber damals schickte er eine Postkarte, bin heil zurück, sehe euch bald. Er konnte nicht zurück, denn ohne seine zwei Kumpels, mit denen er sich freiwillig gemeldet hatte und die im Krieg getötet wurden, konnte er nicht zurück. Und nun saß er auf dem Sofa von Reverend Locke. Es lesen Doris Wolters und André Bendorf.
Locke kratzte sich am Kinn und wollte gerade etwas sagen, als Jean mit einer Tasse und einem Teller Kekse zurückkam. »Es ist nur heißes Wasser mit einer Menge Salz drin«, sagte sie. »Trink aus, aber langsam. Ich hol eine Decke.« Frank nippte zweimal, dann schüttete er den Rest hinunter. Jean holte Nachschub und sagte, »Tunk die Kekse ein, mein Sohn, dann rutschen sie besser.« »Jean«, sagte Locke, »schau nach, was wir in der Almosenkiste haben.« »Er braucht doch Schuhe, John.« Sie hatten keine, die sie entbehren konnten, also legten sie ihm 4 Paar Socken und ein paar rissige Galoschen neben das Sofa. »Versuch ein wenig zu schlafen, Bruder. Du hast einen steinigen Weg vor dir, und damit meine ich nicht nur Georgia.« Zwischen einer Wolldecke und der Plastikfolie schlief Frank ein und träumte einen Traum, der gesprenkelt war von Körperfetzen. Er erwachte in schneidendem Sonnenlicht zum Duft nach Toast. Er brauchte länger, als ihm angemessen schien, um sich klar zu werden, wo er war. Der Rückstand der 2-tägigen Betäubung im Krankenhaus verflüchtigte sich, aber nur langsam. Wo immer er sich nun befand, er war dankbar, dass ihm die grelle Sonne keine Kopfschmerzen bereitete. Er setzte sich auf und bemerkte die Socken auf dem Teppich, säuberlich gefaltet wie gebrochene Füße. Dann hörte er Gemurmel aus einem anderen Zimmer. Während er auf die Socken starrte, wurde ihm das jüngst Geschehene wieder gegenwärtig. Die Flucht aus dem Krankenhaus, das Hasten durch Eis und Schnee, endlich Reverend Locke und dessen Frau. So war er wieder in der Wirklichkeit angekommen, als Locke eintrat und ihn fragte, wie er sich nach 3 Stunden Schlaf fühle. »Gut, ich bin in Ordnung«, sagte Frank. Locke zeigte ihm das Badezimmer und legte Rasierzeug und eine Haarbürste auf den Rand des Waschbeckens. Frisch geschoren und gereinigt, wühlte Frank in seinen Hosentaschen, ob den Pflegern irgendetwas entgangen war. Ein Vierteldollar, ein 10-Cent-Stück. Aber das Einzige, was sie ihm gelassen hatten, war sein Infanterieabzeichen. Das Geld, das Lilly ihm gegeben hatte, war natürlich auch weg. Er setzte sich an den Tisch mit der emaillierten Tischplatte und verzehrte ein Frühstück, das aus Haferflocken und überreichlich gebuttertem Toast bestand. Mitten auf dem Tisch lagen 8 Ein-Dollar-Scheine in einem See von Münzen. Es hätte der Einsatz auf einem Pokertisch sein können, aber gewiss war er mit mehr Mühsal gewonnen. Kleine Münzen, hervorgekramt aus kleinen Börsen, Centstücke, widerwillig preisgegeben von Kindern, die andere, süßere Pläne dafür hatten, und die Dollarscheine standen für die Großherzigkeit einer ganzen Familie.
$17, sagte Locke. Das ist mehr als genug für ein Busticket nach Portland und dann weiter bis irgendwo in die Nähe von Chicago. Bis nach Georgia wird's freilich nicht reichen, aber wenn du nach Portland kommst, dann machst du Folgendes.
Er erklärte Frank, dass dieser sich mit einem Reverend Jesse Maynard, Pastor einer Baptistengemeinde, in Verbindung setzen solle, den er seinerseits anrufen und informieren würde, dass er wieder einen zu erwarten habe.
Wieder einen? Natürlich bist du nicht der Erste. Eine integrierte Armee ist ein integriertes Elend. Ihr geht raus und kämpft, ihr kommt zurück. Und sie behandeln euch wie Hunde. Nein, anders. Sie behandeln Hunde besser.
Frank starrte ihn an, aber er sagte nichts. Die Armee hatte ihn gar nicht so schlecht behandelt. Es war nicht ihr Fehler, dass ihm von Zeit zu Zeit der Gaul durchging. Die Ärzte dort waren bei der Entlassung sogar aufmerksam und freundlich gewesen. Sie hatten gesagt, seine Verwirrtheit würde sich mit der Zeit legen. Sie wussten alles darüber, aber sie versicherten ihm, dass sie verschwinden würde. »Halten Sie sich nur fern vom Alkohol«, sagten sie. Was er nicht machte, nicht konnte, bis er Lilly traf. Locke gab Frank das abgerissene Stück eines Briefumschlags mit Maynards Adresse und sagte ihm, dass Maynard eine große Gemeinde habe und mehr Hilfe bieten könne als er mit seinen paar Schäfchen. Jean hatte 6 belegte Brote, teils mit Käse und teils mit Schinken, sowie 3 Orangen in eine Einkaufstüte gepackt. Die gab sie ihm, zusammen mit einer Wollmütze. Frank zog sich die Mütze über den Kopf, dankte ihr und fragte, nachdem er einen Blick in die Tüte geworfen hatte, »Wie lang ist die Fahrt denn?«
»Kommt nicht drauf an«, sagte Locke. »Du wirst für jeden Bissen dankbar sein, denn nirgends, wo dein Bus auch hält, wirst du dich an einer Imbissbude hinsetzen können. Hör zu, du bist aus Georgia und du warst in einer Armee, in der die Rassentrennung aufgehoben ist. Und du denkst vielleicht, im Norden geht's ganz anders zu als im Süden. Aber glaub das bloß nicht und zähl nicht drauf. Die Gewohnheit ist so mächtig wie das Gesetz. Und sie kann genauso gefährlich sein. Und jetzt los, ich fahr dich.«
Frank stand an der Tür, während der Reverend seinen Mantel und die Autoschlüssel holte.
»Leben Sie wohl, Mrs. Locke. Ich danke Ihnen.«
»Pass auf dich auf, mein Sohn«, erwiderte sie und tätschelte seine Schulter. Am Kartenschalter tauschte Locke die Münzen in Banknoten um und kaufte Franks Fahrschein. Frank hatte sich noch nicht in die Schlange vor der Tür des Greyhounds eingereiht, als er einen Streifenwagen der Polizei näher kommen sah. Er kniete sich hin, als wolle er seine Galoschen festschnallen. Als die Gefahr vorüber war, stand er wieder auf, wandte sich Reverend Locke zu und streckte seine Hand aus. Während des Händedrucks blickten die beiden Männer einander in die Augen, sagten nichts und doch alles, als bedeute dieses Adieu genau das, was das Wort sagte: Gott befohlen. Der Bus war nur schütterbesetzt. Trotzdem nahm Frank pflichtschuldig in der letzten Reihe Platz, wo er seine 1,90-Figur so klein wie möglich zu machen suchte und die Tüte mit dem Reiseproviant umklammert hielt. Durch das Fenster mit seinem Pelzbesatz aus Schnee betrachtet, wurde die Landschaft noch melancholischer, als die Sonne die stummen Bäume erreichte, die ohne ihre Blätter zum Schweigen verurteilt waren. Die vereinsamt wirkenden Häuser liehen ihre Umrisse dem Schnee, der sich hier und da auf dem Leiterwagen eines Kindes türmte. Nur die Pickups, die in den Einfahrten feststeckten, sahen aus wie lebendige Wesen. Er sann darüber nach, wie es in diesen Häusern zugehen mochte, aber er konnte sich nichts davon vorstellen. Stattdessen sah er, was er, wo immer er sich auch befand, häufig sah, wenn er allein und nüchtern war. Einen Jungen, der sich seine Därme in den Bauch zurückstopfte, sie zwischen den Handflächen hielt wie die Kristallkugel eines Wahrsagers, zerschmettert von schlimmen Prophezeiungen. Oder er hörte den jungen Kerl, der nur noch die untere Hälfte seines Gesichts hatte, die Mama rief. Und er versuchte, nicht auf sein Inneres draufzutreten, am Leben zu bleiben, sein eigenes Gesicht intakt zu halten, sein eigenes buntes Gedärm unter dieser verdammt dünnen Schicht von Muskelfleisch. Vor dem Schwarz-Weiß der Winterlandschaft schob sich blutiges Rot in den Vordergrund. Er wurde sie nicht los, diese Bilder, außer bei Lilly. Er beschloss, in dieser Reise nicht die Trennung zu sehen, nur eine Unterbrechung, hoffentlich. Aber leicht war es nicht, darüber hinwegzusehen, was aus dem Leben mit ihr geworden war. Kälte und Überdruss färbten ihre Stimme und ihr Schweigen klang nach Enttäuschung. Manchmal schien sich Lillys Gesicht in die Frontpartie eines Jeeps zu verwandeln, schonungslose Scheinwerferaugen hell und durchdringend über einem kühlergrillartigen Lächeln. Seltsam, wie sie sich verändert hatte. Wenn er sich erinnerte, was er an ihr geliebt hatte, die Andeutung eines Bäuchleins, die Kniekehlen, ihr atemberaubend schönes Gesicht, dann kam es ihm vor, als hätte sich jemand als Karikatur gezeichnet. Das konnte doch nicht alles nur an ihm liegen. Ging er nicht zum Rauchen vor die Haustür? Legte er ihr nicht mehr als die Hälfte seines Lohns auf die Anrichte, damit sie sich kaufen konnte, was sie nur wollte? War er nicht so aufmerksam, die Klobrille hochzuklappen, was sie jedoch als Affront empfand. Und so amüsant oder befremdlich er den weiblichen Krimskrams auch fand, der an der Badezimmertür hing oder Schränke, Beckenränder und jede freie Fläche füllte, Gerätschaften für Spülungen und Einläufe, Fläschchen von Massengill, Lydia Pinkham oder Kotex, Niethaarentferner, Gesichtscremes, Schlammpackungen, Lockenwickler, Lotionen, Deodorants, so peinlich vermied er es auch, ihn anzufassen oder in Frage zu stellen. Zugegeben. Manchmal saß er stundenlang wortlos in einem Winkel, verstockt und stumm. Zugegeben. Aus den wenigen Gelegenheitsjobs, die er an Land gezogen hatte, war er immer wieder gefeuert worden. Und wenn er ihre Nähe auch manchmal beklemmend fand, so war er sich doch keineswegs sicher, dass er ohne sie leben konnte. Was nicht nur am Sex lag, am Eindringen in das Königreich zwischen ihren Beinen, wie er es gerne nannte. Wenn er neben ihr lag, mit dem Leichtgewicht ihres Arms auf seiner Brust, gaben die Albträume nach und er fand Schlaf. Wenn er neben ihr erwachte, galt sein erster Gedanke nicht dem willkommenen Stachel des Whiskys. Und wichtiger noch, er fühlte sich nicht mehr zu anderen Frauen hingezogen, egal ob sie offen mit ihm flirteten oder sich nur zu ihrem eigenen Vergnügen zur Schau stellten. Er verglich sie nicht mit Lily. Er sah nichts weiter als Mitmenschen in ihnen. Nur in Lillys Gegenwart gaben die Bilder Ruhe, verflüchtigten sich hinter einen Schutzschirm in seinem Hirn, kaum noch wahrnehmbar, aber lauernd, lauernd und anklagend. »Warum hast du dich nicht beeilt? Wärst du eher da gewesen, hättest du ihm helfen können. Du hättest ihn hinter den Hügel ziehen können, so wie du es mit Mike gemacht hast, und danach all dieses Töten, das du auf dem Gewissen hast. Die rennenden Frauen, die ihre Kinder mit sich zerrten. Der einbeinige Alte mit der Krücke, der ganz am Rand der Straße humpelte, damit er die anderen, die Schnelleren, nicht behinderte. Du hast ihm ein Loch in den Kopf geschossen, weil du glaubtest, das wäre eine Quittung für den gefrorenen Urin auf Mikes Hose. Eine Rache für die Lippen, die Mama riefen. War es das? Hat's funktioniert? Und das Mädchen? Was hat sie getan? Womit hat sie verdient, was ihr geschah? All die nie gestellten Fragen, die wie Schimmel in den Schatten der Fotos wucherten, die er sah, vor Lily, ehe er sie auf einen Stuhl steigen und sie strecken sah, um die Dose Calumet auf dem obersten Regalbrett zu erreichen, die sie für das Essen brauchte, das sie für ihn kochte. Das erste gemeinsame Essen. Er hätte aufspringen, ihr die Dose vom Regal herunterreichen müssen, aber er blieb sitzen. Er konnte sich nicht losreißen vom Anblick ihrer Kniekehlen. Als sie sich streckte, schob sich der Saum ihres geblümten fließenden Baumwollkleids nach oben und enthüllte diese so selten beachtete, so verletzliche Partie ihres Körpers. Und aus einem Grund, den er noch immer nicht verstand, begann er zu weinen. Liebe, schlicht und einfach. Und so schnell zerschmetterte sie ihn. Bei Jesse Maynard in Portland war keine Liebe zu holen. Hilfe, das ja, aber gewährt mit eisiger Verachtung. Der Reverend hatte durchaus ein Herz für die Bedürftigen, allerdings nur, wenn sie ordentlich gekleidet und keine rüstigen, jungen, hünenhaften Kriegsheimkehrer waren. Er ließ Frank nur auf die rückwärtige Veranda bei der Autozufahrt, wo ein Rocket 98 von Oldsmobile diskret geparkt war, und lächelte wissend, als er zur Entschuldigung erklärte, »Meine Töchter sind im Haus.« Es war eine Demütigung, als Abgabe erhoben für einen Mantel, einen Pulli und 2 $10-Scheine. Genug, um bis Chicago zu gelangen und vielleicht noch für den halben Weg nach Georgia. Bei aller Reserviertheit gab ihm Reverend Maynard immerhin noch ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg. Aus Greens Reiseführer schrieb er ein paar Namen und Adressen von Pensionen und Hotels heraus, die ihn nicht abweisen würden. Frank steckte die Liste in eine Tasche des Mantels, den der Reverend ihm gab, und die Banknoten stopfte er, sobald Maynard außer Sichtweite war, in seine Socken. Auf dem Weg zum Bahnhof schwand seine Sorge, er könnte wieder einen Anfall haben und sich zu irgendetwas Unkontrolliertem, Verdächtigem, Gewalttätigem und Illegalem hinreißen lassen. Manchmal merkte er es auch, wenn solch ein Zusammenbruch bevorstand. Zum ersten Mal geschah es, als er in der Nähe von Fort Lawton die Entlassungspapiere in der Tasche einen Bus bestieg. Er saß ganz ruhig neben einer Frau, die leuchtend bunt gekleidet war. Ihr geblümter Rock war ein Weltreich von Farben, ihre Bluse von schreiendem Rot. Frank sah, wie die Blumen an ihrem Rocksaum plötzlich schwarz wurden und die rote Bluse sich entfärbte, bis sie so weiß war wie Milch. Das gleiche bei allen anderen Fahrgästen, bei allem ringsum. Auch vor dem Fenster, bei den Bäumen, dem Himmel, einem Jungen auf einem Roller, dem Gras, den Hecken. Alle Farben verschwanden und die Welt verwandelte sich in einen Schwarz-Weiß-Film. Er schrie damals nicht, weil er glaubte, dass irgendetwas Schlimmes mit seinen Augen los war. Etwas Schlimmes, das aber heilbar war. Er fragte sich, ob Katzen oder Wölfe die Welt so wahrnahmen. Oder wurde er farbenblind? Am nächsten Haltepunkt stieg er aus und ging zu einer Chevron-Tankstelle, auf deren Emblem die Flammen schwarz aus dem V loderten. Er wollte auf die Toilette pinkeln und dann im Spiegel nachsehen, ob er eine Augeninfektion hatte. Aber das Schild an der Tür hielt ihn zurück. Er erleichterte sich im Gebüsch hinter der Tankstelle, verärgert und ein wenig verängstigt angesichts der farbenlosen Landschaft. Der Bus hatte sich bereits in Bewegung gesetzt, hielt aber noch einmal an, um ihn wieder zusteigen zu lassen. Erst bei der Endstation stieg er wieder aus, im Busbahnhof der Stadt, von der er einst aufgebrochen war, jetzt empfangen vom Mädchenchor einer Highschool, der die kriegsmüden Heimkehrer begrüßte. Auf der Straße vor dem Busbahnhof quälte ihn die Sonne. Gnadenloses Licht ließ ihn Ausschau halten, nach Schatten. Und dort, unter einer nördlichen Eiche, wurde das Gras wieder grün. Er fühlte sich erlöst, war sicher, dass er nicht laut werden, nichts zerschmeißen, niemanden belästigen würde. Das kam erst später, unabhängig vom Farbenspiel der Welt, als seine Scham und die daraus geborene Wut explodierten. Vorerst aber blieb ihm, wenn er die Farben schwinden sah, noch Zeit, schnell ein Versteck zu suchen. Entglitt ihm die Buntheit der Welt, so hatte er doch die beruhigende Gewissheit, nicht farbenblind zu werden, und vielleicht würden auch die grauenhaften Bilder vergehen. Mit diesem neu gefestigten Vertrauen in sich selbst konnte er auch die anderthalb Tage im Zug nach Chicago ohne einen Zwischenfall überstehen. Ein Gepäckträger wies ihn zu seinem Wagen. Er stieg ein, schob sich durch den grünen Trennvorhang und fand einen Fensterplatz. Das Singen der Schienen und das Schaukeln des Zugs wiegten ihn in einen seltenen Schlaf, so tief, dass er den Beginn des Tumults verpasste, aber nicht dessen Ende. Er erwachte vom Schluchzen einer jungen Frau, die von Kellnern in weißen Jacketts getröstet wurde. Einer stopfte ihr ein Kissen unter den Kopf, ein anderer reichte ihr einen ganzen Stapel Stoffservietten für ihre Tränen und für das Blut, das ihr aus der Nase lief. Neben ihr hielt ihr Ehemann, stumm und innerlich kochend, den Blick abgewandt, sein ganzer Schädel ein Inbild von Scham und deren Partner kalter Wut. Als ein Kellner vorbeikam, fasste Frank ihn am Arm und fragte, »Was ist da los?« Er deutete auf das Paar. »Haben Sie das nicht gesehen?«
»Nein, was war?«
»Der da ist der Ehemann. Er ist in Elko ausgestiegen, um sich einen Kaffee oder irgendwas zu holen.« Er reckte den Daumen über die Schulter zurück zum letzten Zwischenhalt. »Der Kioskbesitzer oder andere Kunden haben ihn niedergeschlagen und getreten, und als ihm seine Frau zu Hilfe kommen wollte, bekam sie einen Stein mitten ins Gesicht. Wir haben sie in den Zug zurückgebracht, aber draußen haben die Leute weiter gebrüllt, bis wir abgefahren sind. Sehen Sie mal«, sagte er, »hier.«
Er zeigte auf Flecken am Fenster. Eidotter, der nicht mehr herabrann, sondern klebte wie Rotz.
»Hatte niemand den Zugführer geholt?«
»Sind Sie verrückt?«
»Kann gut sein. Übrigens, können Sie mir in Chicago etwas empfehlen, wo ich was Anständiges zu essen und eine Mütze voll Schlaf kriege? Ich habe hier eine Liste. Kennen Sie irgendwas davon?«
Der Kellner nahm seine Brille ab, setzte eine andere auf und überflog Maynards Liste. Er spitzte die Lippen.
»Zum Essen gehen Sie zu Booker's Diner«, sagte er. »Das ist ganz nahe beim Bahnhof. Fürs Übernachten ist der CVJM immer eine gute Idee. Er ist in der Wabash Street. Diese Hotels hier und die sogenannten Touristenpensionen kosten eine Stange Geld und vielleicht würde man sie mit ihren zerfetzten Galoschen gar nicht erst reinlassen.«
»Danke«, sagte Frank.
»Hör ich gern, dass man dort was auf Niveau hält.«
Der Kellner kicherte.
»Wollen Sie einen Schluck?«
Ich habe eine Pulle Johnny Red in meinem Schrank.
C. Taylor stand auf seinem Namensschild. Aber ja, gern. Franks Geschmacksknospen, die mit Orangen oder einem Käsesandwich nicht zu reizen waren, erwachten bei der Erwähnung von Whisky zum Leben. Nur ein kleiner Schluck. Gerade genug, um die Welt ins Lot zu bringen und zu versüßen. Nicht mehr. Das Warten zog sich. Und gerade als Frank dachte, der Kellner habe ihn sicher vergessen, tauchte Taylor mit einer Kaffeetasse samt Untersetzer und Serviette wieder auf. In der dickwandigen weißen Tasse stand zwei Finger hoch und zitternd der Scotch.
»Wohl bekomm's«, sagte Taylor.
Dann wankte er, das Schwanken des Wagens ausgleichend, durch den Mittelgang davon. Das misshandelte Ehepaar unterhielt sich flüsternd. Sie leise und flehend, er mit Nachdruck.
»Er wird sie schlagen, sobald sie zu Hause sind«, dachte Frank. »Und wer würde das nicht?«
Es war eine Sache, öffentlich gedemütigt zu werden. Darüber konnte ein Mann hinweggehen. Unerträglich aber war die Gegenwart einer Frau als Zeugin. Einer Ehefrau, die nicht nur alles sah, sondern es gewagt hatte, ihm zu Hilfe kommen zu wollen. Zu Hilfe!
Er konnte sich selbst nicht helfen. Und er konnte, wie der Steinwurf in ihr Gesicht bewies, auch seine Frau nicht schützen. Und dafür, für ihre gebrochene Nase, würde sie bezahlen müssen. Wieder und wieder.
Den Kopf wieder an die Einfassung des Zugfensters gelehnt, nickte er nach der Tasse Scotch abermals ein und wurde wach, als sich jemand auf den Platz neben ihm setzte. Seltsam. Es gab doch noch andere freie Plätze im Wagen. Mehr amüsiert als verblüfft, wandte er sich seinem neuen Sitznachbarn zu und betrachtete ihn. Ein kleiner Mann mit einem breitkrempigen Hut. Sein hellblauer Anzug beeindruckte durch die Kombination eines überlangen Sackos mit einer überweiten Pluderhose. Seine Schuhe waren weiß und ganz unnatürlich spitz. Der Mann blickte starr geradeaus. Auf diese Weise ignoriert, lehnte Frank sich wieder gegen das Fenster, um sein Nickerchen fortzusetzen. Kaum hatte er das getan, stand der Mann im Suitanzug auf und verschwand durch den Mittelgang. Im Lederpolster des Sitzes blieb keine Kuhle zurück. Während der Weiterfahrt durch die frostige und schmuddelige Landschaft versuchte Frank, sich den Anblick mit Hilfe seiner Fantasie schön zu färben, Purpur mit breitem Pinsel über die Hügel zu streichen, goldene Kreuzschraffuren darüber zu legen, gelb und grün auf die verödeten Weizenfelder zu tupfen. Die stundenlange vergebliche Bemühung, wieder Farbe in das Bild des Mittelwestens zu bringen, wühlte ihn auf. Aber bis es ans Aussteigen ging, war er wieder ruhiger geworden. Doch dann setzte ihm der Lärm im Bahnhof zu, so schmerzhaft, dass er nach einer Waffe im Gürtel tastete. Natürlich war da keine, und so lehnte er sich gegen einen Eisenträger und wartete, bis die Panik nachließ. Eine Stunde später schaufelte er weiße Bohnen und gebuttertes Maisbrot in sich hinein. Taylor, der Speisewagenkellner, hatte recht gehabt. Bei Bookers gab es nicht nur gutes und preiswertes Essen, sondern auch, von den Gästen über das Thekenpersonal und die Kellnerinnen bis zu dem lauten, streitlustigen Koch, aufgeschlossene und fröhliche Gesellschaft. Arbeiter und Müßiggänger, Mütter und Frauen von der Straße, alle aßen und tranken so unbefangen wie im Familienkreis in der häuslichen Küche. Es war diese spontane, familiäre Freundlichkeit, die Frank ermutigte, sich mit dem Mann zu unterhalten, der neben ihm saß und sich selbst vorstellte.
»Watson, Billy Watson«, er streckte seine Hand aus. »Frank Money. Wo bist du her, Frank?« »Oh Mann. Korea, Kentucky, San Diego, Seattle, Georgia. Du kannst es dir aussuchen.« »Und jetzt willst du auch von hier sein?« »Nein, ich bin auf der Heimreise nach Georgia.«
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.